Feel it. Max. It's probably moments. Hey. Unplanned.
Herzlich willkommen in einer neuen Folge Feel It Max. Ich habe wieder einen wunderbaren Gast da, die Franzi. Franzi, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich habe mich richtig gefreut jetzt auf die Aufnahme, dich auch wieder zu sehen und mit dir mal etwas tiefer zu gehen.
Weißt du schon, was auf dich zukommt?
Grob, ja. Ich habe 2, 3 Folgen gehört. Es geht viel um das Thema Gefühle und wo sitzen sie und wie fühlt sich's wirklich an, Gefühle zu haben. Ja, ich glaube, so würde ich es zusammenfassen.
Mal gucken, ob du schon alles genau weißt, weil dann würde ich sagen, wir starten einfach. Ja? Wenn du ja schon sagst, du weißt es, dann lassen wir dich einfach mal in das kalte Wasser jetzt reinspringen.
Ja, gerne. Ja?
Gleich die erste Frage, Franzi. Was begeistert dich am meisten?
Also am allermeisten auf diesem ganzen Planeten begeistert mich, Menschen wachsen zu sehen. Und im Idealfall bin ich noch ein Teil von diesem ganzen Wachstum. Also habe quasi an einzelnen Stellen ein Rädchen gedreht oder so ein bisschen getriggert, dass die Person über sich hinaus wächst oder insgesamt wächst, größer wird. Also ich mag es total gern, wenn Menschen größer sind als zu einem anderen Zustand vorher vielleicht oder Zeitpunkt.
Gib mir nochmal ein Beispiel, dass ich mir das jetzt wirklich gut vorstellen kann.
Also einmal von Berufswegen schon. Also ich war lange Jahre Personalerin und habe mich vor 2,5 Jahren selbstständig gemacht als systemische Coachin und Beraterin für eben Unternehmen zu Personalthemen. Und aber bin ich auch privat Basketballtrainerin. Und das hat alles was damit zu tun, wie man Menschen, Organisationen groß werden lassen kann. Mhm. Und da gehört dazu, dass auch ich immer wieder mich mit Themen beschäftige. Wie findet Entwicklung statt? Wie funktioniert die Psychologie des Menschen? Ja, einfach auch ein Stück weit dieses mich selber auch zurückstellen und wirklich immer für diese Sache auch zu kämpfen, die man dann gerade verfolgt, sei es ein Projekt oder auch im Coaching, sich in jemand hineinfühlen. Und das hat auch viel mit sich selber wieder zurückstellen zu tun. Mhm. Und trotzdem kann man nicht verleugnen, dass man als Coach oder auch als Trainerin seine eigenen Erfahrungen trotzdem immer irgendwie da ein bisschen dabei hat. Und dann aber immer wieder zu sagen, stopp, das ist ja jetzt nicht, darum geht es nicht, nicht meins gerade, sondern es ist das Thema der anderen Person. Ja, das ist eine Herausforderung, aber es macht mir total viel Spaß, wenn mir das gelingt und daraus dann noch was Schönes entsteht. Eine Person zum Beispiel sagt, ich struggle schon seit Jahren mit dem Thema. Ein Beispiel, wenn ich mich bewerbe, kommen irgendwelche Glaubenssätze. Ich fühle mich nicht gut, es ist wie so ein Stein in mir. Und wenn wir dann sagen, okay, wir schauen diesen Glaubenssatz mal an, wir dröseln den mal auf, wo konnte der herkommen? Aber dann ins Hier und Jetzt, wo war dieser Glaubenssatz schon mal weg? Mhm. Also wird sich das angefühlt? Wo fühlt sich das wie im Körper an? Und dann aus diesem Glaubenssatz einen Erlaubnissatz zu machen. Also weg von, ich kann das nicht oder ich bin es nicht wert, hin zu, ich darf das tun, ich darf da sein, ich darf einen Raum einnehmen, verändert manchmal in Sekundenschnelle ganz viel im System, ehrlich gesagt, im Nervensystem, im Körpersystem. Das ist einfach für mich echt jedes Mal so wow.
Ist aber schön. Mhm. Jetzt die erste Frage, ich glaube, die habe ich nicht so aufgestellt. Warum ist es das, was dich begeistert?
Zum einen glaube ich, dass ich ein extrem gutes Urvertrauen ins Leben habe. Mhm. Zu wissen, dass man so vieles schaffen kann, was man sich vielleicht nicht vorstellt oder vorstellen kann im ersten Moment. Und dann, wenn man es tut oder wenn man was geschafft hat, rückblickend sagt, wow. Also ich habe immer das Gefühl, man kann so wahnsinnig viel schaffen und irgendwie wird es mir schon immer gut gehen. Und ich möchte, dass das andere Menschen auch spüren, erleben können, weil ich weiß, dass je nach Background oder Erlebnis im Leben das nicht immer unbedingt Gott gegeben ist oder wie auch immer oder einfach von Haus aus nicht immer da ist, dieses Urvertrauen. Und dann gibt mir das einfach so viel Kraft, wenn jemand sagt, das hat mir jetzt ein Stück weit die Augen geöffnet. Und dann ist es ja noch nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, dass ich die entscheidend ausschlaggebende Person war, die das jetzt bewirkt hat, sondern ich habe das Gefühl, die andere Person hat es selbst gemacht. ich musste nur mit Kleinigkeiten, entweder nach einer bestimmten Frage oder Methodik, die Person anstupsen. Und das gibt mir totale Befriedigung zu sagen, man braucht mich nicht komplett für die Wandlung, sondern es braucht mich punktuell oder es braucht Menschen, die das tun, was ich tue, nur punktuell. Und dann wächst jemand. Und es gibt mir einfach ein totales, also ich habe ein richtiges Zufriedenheitsgefühl, wie wenn ich so eine, wie so ein Germknödel mit Vanillesoße. Ein richtiges. Oder man kann es auch sagen, so wenn das Nervensystem entspannt, ich vergleiche das immer so, das kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn ein Kind weint und dann sich langsam wieder beruhigt und dann so durchatmet. So, dieses Durchatmen, das ist so ein befriedigendes Gefühl, weil das einfach so viel loslässt im Körper.
Was lässt es los?
Die Anspannung. Mhm. Also Stress wahrscheinlich auch, also ein Stück weit halt auch der Sympathikus ist sehr oft dann angespannt und wenn er sich entspannt, also der Parasympathikus sich entspannt, dann hat das sowas mit Wärme zu tun, die Hände werden warm, die Füße werden warm. Manchmal kriegt man insgesamt überhaupt mehr Körperwärme, auch im Kopf, hier Brust, Bauchraum, so das habe ich so das Gefühl. Und so ein Gefühl von Fliegen, frei sein.
Fliegen?
Ja.
Schön. Du hast jetzt eigentlich schon sehr viel über auch das Gefühl gesprochen, wie du es anfühlst. Möchtest du noch ein weiteres Beispiel geben, dass du mich mal komplett so mitnimmst und auch jeden, der gerade zuhört, mitnimmt, das nochmal so nachfühlen zu können? Du hast mir schon sehr viel genannt, aber dass du vielleicht so eine Geschichte hast, so ein Beispiel hast, wo du sagst, da hast du es besonders gespürt.
Ja, das war auch total interessant. Ja, in meiner Coaching-Ausbildung habe ich an verschiedenen Momenten, man macht es grundsätzlich, dass man Probe-Coachings macht vor der Gruppe. Da ist auch jemand, also immer jemand Senioriges dabei, im Sinne von schon länger ausgebildet und ja, wie ein Mentor kann man das eigentlich so sagen, oder Mentorin. Und ich hatte da ein Probecoaching mit einer Coachie und war mega aufgeregt, weil mein erstes Probecoaching Monate davor tatsächlich in eine Richtung lief, die für mich sehr ungut war, weil es einfach, es hat sich nicht gut angefühlt, auch das Feedback danach war nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Was ja auch gut ist, dass sowas in so einem Moment mal passiert, aber dann war ich natürlich vor dem nächsten Probecoaching extrem aufgeregt, hatte schon einen ersten Call mit der Coachie, sie hat so ein bisschen geschildert, worum es geht, hatte tatsächlich eine arge Geschichte, die auch mit ihrem Vater oder mit ihrer Familie auch zusammenhing. Und ich saß dann in diesem Coaching und habe, bevor es losging, einfach habe ich mir gesagt, es geht nicht um dich, es geht um die andere Person. Du hast das Handwerkszeug an der Hand, du hast es jetzt gelernt, was du tun sollst. Du kannst dich auch was trauen, du fällst hier wirklich, wirklich weich. Also hier kann nichts passieren. Und das war tatsächlich so, dass ich dann auch wirklich so ein richtiges Durchatmen hatte. Ich hatte richtig so ein, ja, so ein Gefühl von Zufriedenheit. Es war eine Ruhe in mir. Nicht im Sinne von Stille und Alleinsein, aber einfach eine angenehme Ruhe und ich wusste, was ich zu tun hatte. So dieses, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Und das Coaching war so extrem emotional, aber positiv. Also ich habe da eine Methodik angewandt, die wir kaum geübt haben. Ich habe es einfach getraut und hat dazu geführt, dass die Coachie ein Stück weit geheilt ist. Also die hatte für sich Also das ging noch Monate, dass sie mir danach auch geschrieben hat oder wir telefoniert haben. Es hat für sie so viel gelöst. Es war ein einziges Coaching. Ich war noch gar nicht so richtig ausgebildet. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich habe da was in mir entwickelt. Also entweder ist es ein Teil meiner Persönlichkeit sowieso schon gewesen oder ich habe das vielleicht auch entwickelt über die letzten Jahrzehnte, dass ich sozusagen, oft spricht man ja auch von einer Gabe, dass wenn ich bei mir bin, also wenn ich quasi richtig wie so ein stiller See, auf den man vielleicht auch auf dem Rücken treiben kann, wenn ich in diesen Zustand komme, dass ich ganz viel bewirken kann. Und das ist nicht nur, dass ich dann, also ich sehe ja dann die Freude in der anderen Person oder ich sehe diese Heilung in der anderen Person und es heilt ein Stück weit auch was bei mir, glaube ich. Also es geht quasi wieder ein Stück, ja, kommt ein Stück drauf. Ist nicht wie ein Pflaster, sondern eher so, ja, die Haut heilt, also nicht das Pflaster, das das abdeckt, ja, sondern die Haut geht zu. weil ich natürlich ja auch eine bestimmte Prägung habe und Themen und vielleicht auch Traumata. Und das ist, wird wahrscheinlich, ich weiß es nicht, habe es noch nicht erforscht, aber wahrscheinlich auch einen Grund geben, warum ich das mache, was ich mache.
Das ist schön, jetzt habe ich daraus zwei Fragen. Ich starte mit der ersten. Mhm. Hast du Lust, noch mal einen Tick tiefer reinzugehen?
Gerne.
Der Moment, in dem du gemerkt hast, dass diese Coachie ein bisschen gelöst wurde. Dieser Moment. Klar, das ist ja ein Prozess, aber merk doch so, jetzt macht es bei ihr so ein bisschen Klick. Wie ging es dir da, als du gemerkt hast, jetzt, was du gerade machst, das hilft dir richtig weiter? Hat sich da in dir verändert?
Also um den ersten Teil der Frage, wie ich es gemerkt habe, war, dass sie plötzlich nicht mehr im Kopf war, sondern im Gefühl. Also sie hat mir nicht mehr versucht zu rationalisieren oder zu erläutern, sondern plötzlich war sie in einer Emotion drin. Und da habe ich für mich gemerkt, okay, jetzt, wenn ich dranbleibe, dann löst sich da gleich ganz viel. Und man hat ja als Coach immer, das weißt du selber, die Entscheidung, gehe ich jetzt hier rein oder gehe ich nicht rein? Und dieses Nicht-Reingehen, das kann zum Beispiel darin begründet liegen, dass man selber heute nicht in der Verfassung ist, das zu begleiten. Oder aber man merkt, dass der oder die Coachie nicht in der Lage sein wird, das zu tragen und man selber den Raum nicht halten kann. Das ist jetzt Coaching.
Ja, ja.
Genau. An dem Tag hatte die Coachie einen Tag, wo sie es tragen konnte, auch obwohl es extrem krass war. Und ich wusste, ich kann einen Raum halten. Und das Raumhalten war, also mit dem Moment, wo bei ihr was gelöst war, der Knoten geplatzt ist in Form von Tränen, Stille.
Ja.
Sie hat nichts mehr gesagt und der Körper hat halt gesprochen, ne? Also man hat gesehen, dass sie ein Stück weit in sich zusammengesunken ist, aber nicht auf eine Art, sie hat verloren, sondern sie kann loslassen. Und dann konnte ich loslassen. Und habe quasi entschleunigt, ich habe die Situation, ich habe das erstmal geschehen lassen, erstmal nichts gesagt und habe erstmal für mich tief durchgeatmet. Das war wie so ein vielleicht ist es so eine Art Kontrolle im positiven Sinn. Also nicht Kontrolle über den Menschen zu haben, sondern über die Situation. Das hat sich so stark angefühlt. So, ich versuche mal zu greifen. Also wie wenn ich, hier wenn ein Seil um die Situation war.
Ja.
Und ich halte dieses Seil zusammen und mache einen so dicken Knoten rein, dass der nicht mehr, das Seil kann nicht mehr aufgehen. Und keinem passiert hier was. Also ein Gefühl von Geborgenheit, Ruhe, Wärme und trotzdem extreme Verletzlichkeit. Und ich finde, dieser Zustand ist einer der seltensten Momente im Coaching, aber das ist genau den man erreichen will eigentlich, glaube ich, als Coach oder Coachin.
Ist es so, du hast ja gerade gesagt, dass du das Seil zuhältst, dass du den Moment erhalten kannst. Aber wenn wir jetzt nochmal in diesen Moment gehen, wo du diesen Klick mengst, also merkst, das ist ja wirklich so ein kleiner Moment oder klar ist es ein Prozess, aber am Ende merkst du, jetzt hat es Klick gemacht.
Mhm.
Und weil du hast ja gesagt, bei dir hat sich es gelöst, dann hat sich es bei dir gelöst. Wie hat sich es bei dir angefühlt, dieses Lösen? Du hast gesagt, du kannst den Raum halten, du hast die Kontrolle über den Moment, aber was hat es bei dir persönlich gemacht?
Vermutlich was Ähnliches wie bei der Coachie. Also ich hatte ja eingangs erwähnt, dass meine erste Probe-Coaching-Session nicht so gut lief für mich. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich glaube, da hat sich für mich wahnsinnig viel dann auch gelöst zu wissen, ich bin auf dem richtigen Weg, ich kann das, ich darf mir wieder vertrauen. Also ich kann wieder in dieses Urvertrauen gehen. Ich darf mir glauben. Also ich bin keine Hochstaplerin oder so, sondern das ist so, das darf sein. Und das hat mir halt auch einfach wieder so ein, also Selbstvertrauen natürlich gegeben, Selbstwert auch. Und so ein Gefühl von, ich wusste, dass ich es kann. So, sehr Sicherheit.
Warst du denn aber nur im Kopf oder auch woanders?
Nee, es war schon im Körper. Also ich war auch den Tränen nahe. Also ich habe selber als Coach dann auch das Gefühl gehabt, bei ihr löst sich viel und das bewegt was bei mir. Und das rührt mich ehrlich gesagt immer. Also ich könnte da eigentlich mit vor allem meinen Coaches immer mit weinen, wenn die so einen Moment haben, weil ich es so rührend finde oder so auch heilsam und es aber auch gegenseitig ist, nicht nur auf der anderen Seite, sondern deswegen frage ich mich auch immer so, ist es als Coach hat man ja schon oft so dieses idealistische, altruistische, aber ich frage mich immer, wo ist der Übergang zu Egoismus, ne? Weil es ja auch, also man macht es ja nicht ganz nur wegen anderer Menschen. Also ich nicht.
Ja.
Macht es schon auch für mich, weil es mir ja was gibt. Selbstbewusstsein, Stärke, Trauen generell.
Das heißt aber, du spiegelst eigentlich das Gefühl deiner Coaches ein bisschen, oder? Das heißt, du, dieses große Empathie-Denken oder Gefühl, was dabei ist. Sie hat diese Tränen, ich kann es nachempfinden, ich spüre das auch schon. Sie hat was gelöst, es löst sich bei mir auch. Also, ist es so ein bisschen oder ist auch?
Ja, genau, aber es ist nicht immer in den Momenten so, wie ich jetzt beschrieben habe. Weil es ist meistens so, wenn ich mitweine, eher, dass ich mitweine. Also ich habe diese hohe Empathie für die andere Person und gehe da mit.
Ja.
Es ist nicht immer so wie in der Situation, dass es dann bei mir auch immer was heilt, sondern also ich bin oft schon sehr, sehr auch in meiner Rolle Coachin und nicht, oh ja, was macht das jetzt mit mir? Also nicht dauernd in der Rückkopplung in jeder Sekunde.
Ja.
Also jetzt auch ein bisschen, ich weiß auch nicht, wenn das jemand kann, dann Hut ab.
Ja.
Ist jetzt gar nicht mein Anspruch, sondern ich versuche schon bei der anderen Person zu bleiben. Aber manchmal passiert es schon, dass man, also wir sind auch nur Menschen, dass was passiert und man kommt sofort so in so einen Moment, warum trifft mich das jetzt so? Also was macht das mit mir?
Ja.
Und da gab es eben immer diesen Spruch in meiner Ausbildung von dem Coaching-Ausbilder, der gesagt hat, man bekommt die Coaches, die man verdient hat. Und ich finde, das sagt so wahnsinnig viel aus. Also man hat ja oft dann Menschen schon da bei sich oder die sich einem anvertrauen, die ein Stück weit schon auch was mit der eigenen Geschichte zu tun haben oder mit den eigenen Themen oder ja.
Also dieses Vertrauensfeld, auf Resonanz gehend. Deswegen vertraut man sich auch dir an, weil du vielleicht ähnliche Geschichte hast.
Nicht nur Geschichte, aber zum Beispiel, ich habe ganz oft Menschen jetzt im Coaching, die neurodivergent sind. Also ADHS haben oder auf dem Asperger-Spektrum liegen. Und mir ist es erst vor ein paar Wochen gekommen, dass es so ist. Und ich habe noch keine Antwort drauf, aber es ist interessant. Es ist für mich einfach interessant, warum das so ist.
Gibt es vielleicht eine eigene Geschichte bei dir, warum das vielleicht alles dahin zugeführt hat, jetzt, dass du die Art von Coaches hast, aber vor allem auch, dass du sagst, dass deine Hauptbegeisterung ist ja, du willst, dass Menschen wachsen durch deine Unterstützung. Woher kommt das?
Ja gut, da könnten wir jetzt sehr weit in meine Kindheit reingehen. Also ich bin die älteste von 4 Kindern. Ich habe sehr, sehr früh sehr viel Verantwortung für meine Geschwister gehabt. Meine Geschwister und ich haben, wir ersten drei, sage ich mal, haben einen extrem nahen Altersunterschied. Der Kleinste ist dann wieder Nachzügler, aber dieser nahe Altersunterschied hat gemacht, dass ich sehr schnell habe in Anführungsstrichen groß werden müssen. Und ich glaube, dass ich die Überlebensstrategie hatte, wenig aufzufallen und eher unterstützend zu sein. Also ein Kind entscheidet sich entweder für die Anpassung oder die Rebellion.
Ja.
Ich habe mich halt für die Anpassung entschieden. Und ich war eigentlich immer in der Rolle auch sehr früh. Habe ich auf andere Kinder aufgepasst. Ich glaube, ich war früher in der Rolle, dass ich andere begleitet habe, dass ich für sie da war. Ich glaube, das so kann ich sagen, ist der Startpunkt gewesen.
Okay.
Und das kann man natürlich jetzt auslegen mit, warum musste das so geschehen und warum ist das bei mir so und warum bin ich nicht in die Rebellion gegangen? Da werde ich keine Antwort drauf finden. Muss man vielleicht auch gar nicht oder muss ich vielleicht gar nicht. Aber ich habe einfach aus dieser Kompetenz, die ich da entwickelt habe, eine Berufung gemacht. Ich habe es halt einfach, es ist quasi nicht nur ein Beruf, sondern ich mache das tatsächlich ja auch in meinem privaten Umfeld, bin ich auch bekannt dafür unter meinen Freundinnen und Freunden, dass man mit mir sehr tiefgründige, fast schon philosophische Gespräche führen kann. Und es verlangt mir weniger Energie ab als Smalltalk.
Das glaube ich. Jetzt kommt mir noch eine Frage, die ist, ich weiß nicht gar nicht, ob die jetzt nur so gut ist, aber du hast mir gesagt, ich rede von Begeisterung immer, kommt daher, dass du es gewohnt bist aus deiner Kindheit heraus, dass du die Rolle ja schon lange gemacht hast. Jetzt kommt die Frage nämlich, bist du in die Rolle reingekommen oder ist es eine Rolle, wo du zwar reingekommen bist, aber die dich auch erfüllt? Also das ist Freude dahinter oder ist es nur, weil du es halt kannst?
Das Zweite, also ich glaube nicht, dass ich es machen würde, wenn es mich nicht erfüllen würde.
Ja.
Und ich meine, also gerade als Personalerin kämpfst du ja da machst du ja Menschen in der Regel nicht im als Individuum besser, sondern als Organisation, als Gruppe.
Ja.
Und was mir auch schon immer leicht fiel, ist für die Sache zu kämpfen, ist immer so ein extremes Wort, also für die Sache zu stehen, für die Sache einzustehen und zu gucken, wie hat eine Gruppe von Menschen den größtmöglichen Nutzen. Zu wissen, dass das für das Individuum nicht immer das Optimum ist, aber für die breite Masse, also die Zufriedenheit in der Masse, steigt ein wenig.
Ja.
Das hat mich lang einfach erfüllt und es erfüllt mich ja noch heute, weil ich das ja in Unternehmen noch mache. Und auf der anderen Seite brauchte ich diese andere Komponente mit dem systemischen Coaching, dass ich auch auf das Individuum eingehen kann. Also das macht es dann für mich rund und das begeistert mich einfach zu sagen, wie sieht die arbeits- und organisationspsychologische Komponente aus? Also wie kriegen wir Zufriedenheit, Motivation nach oben? Beziehungsweise wie können wir Menschen und wie können Menschen gesehen werden als Gruppe, die leistungsfähig sein muss? Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Im Kapitalismus geht es darum, wie ist eine Gruppe von Menschen leistungsfähig?
Ja.
Und auf der anderen Seite, wie kann ich noch das Optimum rausholen, indem ich dann wieder den Einzelnen angucke, mich mit der einzelnen Person auseinandersetze im Coaching und sage, wie kann ich der Person helfen, dass sie mit dem vielleicht auch durch mein Team und mich geschaffene Struktur klarzukommen, die vielleicht nicht optimal für diesen Menschen passt, aber was kann diese Person machen, damit sie noch besser passt? Und das ist eine Begeisterung für mich, weil das für mich so dieses allumfassende, das rundet es total ab. Deswegen bin ich auch raus aus so einem Corporate, ne? Also aus einer großen Firma, weil ich gesagt habe, ich kann das ja gar nicht in der Firma machen. Das wäre ja extrem als Personalchefin oder als Personalerin, das so zu machen. Und das begeistert mich total, dass ich habe jetzt eine Kundin, also einen Kunden, ein Unternehmen, wo ich genau das tun kann. Also ich gucke mir die Personal- und Organisationsentwicklungsthemen an, zusammen mit der Personalerin und der Geschäftsführung. Und gleichzeitig coache ich die Personalerin. Dass sie selber das irgendwann so machen kann, wie sie möchte, dass sie ihren Weg findet, auf der beruflichen, aber auch auf der persönlichen Ebene.
Weißt du, woran ich das merke gerade, so ein bisschen? Wenn du darüber redest, genau über das Thema gerade, warum du es machst, da kommt auch bei dir wieder so ein Strahlen.
Ja,
dann
genau.
Kommt diese Offenheit auch im ganzen Körper, ich bin am Strahlen, du möchtest darüber reden, du hast noch ein Beispiel, da merkt man es richtig, da ist einfach Freude dahinter. Das ist schön. Ich möchte jetzt, dass wir einen Schritt weiter gehen.
Ja.
Du siehst hier neben uns Karten.
Ja.
Vielleicht werden wir jetzt noch ganz neue Sachen entdecken. Wir ziehen jetzt abwechselnd eine Karte. Da wirst du Muster drauf sehen, aber du kannst dieses Muster praktisch erweitern, dass du praktisch eine Frage stellst, die du möchtest, beziehungsweise ich die möchte. Hast du Lust, davor starten? Ich zieh mal die erste.
Ja, sehr gern.
Du siehst es hier, da sind so Punkt.
Mhm.
Stell dir vor, du wärst der Coach der Welt. Welchen Input würdest du jedem Menschen als erstes geben?
Also spontan kommt mir, dass ich jedem Menschen sagen will, du bist gut, so wie du bist. Das ist so das, was mir so am Herzen liegt. Das würde ich wirklich jedem Menschen sagen. Und der zweite Satz wäre, und alle anderen Menschen sind nicht böse und sind auch gut, wie sie sind. Und keiner hat führt was im Schilde irgendwas Böses mit Absicht, sondern es gibt immer ein darunterliegendes Bedürfnis oder eine Verletzung, die Menschen motivieren, Dinge zu tun oder eben nicht zu tun. Und ich habe so das Gefühl bei uns in der jetzigen Zeit vor allem, dass immer unterstellt wird oder sehr oft unterstellt wird, dass alle Menschen nur egoistisch sind und alle denken nur an sich und irgendwie so sehr. Es geht mehr so in das Individuelle rein, weniger ins Kollektiv, habe ich den Eindruck. Und das würde ich gerne sagen. So, alle Menschen sind gut und sie sind besser, als du denkst.
Das ist aber schön, weil da kommt bei meinem Glaubenssatz dahinter sowas Ähnliches wie alle sind gleichwertiger, aber nicht gleich. Aber was da bei dir dazufügt, ist halt, du brauchst dich nicht vergleichen. Oder wenn man sich nicht vergleichen muss, dann ändert sich sehr viel. Dann geht's gut, dann geht Social Media irgendwann schlechter. Aber am Ende des Tages, du brauchst keine Likes, damit du gut bist und du bist gut genau so, wie du bist.
Mhm.
Schön.
Ja.
Du bist dran.
Jetzt bin ich dran. Schauen wir mal.
Du kannst mir was sagen praktisch. Du kannst es erweitern, was ich erfinden soll.
Das finde ich jetzt sehr schwer, wirklich schwer. Erfinde eine neue Partei.
Oh Gott, das wäre eine neue Partei. Wow. Gute Frage. Erfinde eine neue Partei. Willst du einen Namen haben oder was möchtest du haben?
Also das kannst du dir halt selber raussuchen. Ja. Mir geht es nur darum, dass wir quasi so in dieser Richtung, was kann die Welt besser machen, Partei.
Gut. Also ich glaube, da kann man von vielen Parteien Punkte zusammenziehen und auch von manchen Parteien auch alles wegstreichen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, auch schon mal
sehr gut.
Sehr wichtig. Dann aber trotzdem eine Partei, glaube ich, die am Ende, die eine Mischung hat aus dem, was eigentlich die Wähler wollen,
mhm,
in der Kombination mit dem, wie die Welt aber auch funktioniert.
Mhm.
Weil nämlich alles, wenn es also praktisch nur der Wille ist, dann ist zu wenig gelenkt, bedeutet aber auch, es wird vielleicht in der insgesamten Welt nicht funktionieren einfach, weil die Welt einen gewissen Realismus benötigt. Aber dann eine gute Kombination zu finden aus den Punkten, dass es die Herausforderung, die wir gerade haben, löst, die Menschen mitnimmt und vor allem aber auch eine Partei ist, die auch gerne was für junge Menschen tut.
Mhm.
Ich glaube, wäre so ein ganz guter Punkt. Aber wie gesagt, so eine Mischung daraus. Ich kann jetzt nicht genau das Konzept sagen, aber das ist so das, glaube ich, wo ich sage, Ohren offen haben und trotzdem eine Linie vorgeben.
Ja, und vor allem, ich denke mir immer so, es gibt ja wenig Parteien, die schaffen, Ängste zu nehmen. Es gibt eine, die es versucht, aber leider halt auf einem Weg, wo ich sage, das Parteiprogramm kann weg.
Ja.
Und da frage ich mich wirklich, ich habe keine Antwort, aber auf einer psychologischen Ebene, wie schafft man es als Partei mit einfachen Antworten für komplexe Probleme? Und das wird es sehr, sehr schwer geben. Also es war noch nie so, dass einfache Antworten komplexe Probleme lösen. Aber wie würde man es schaffen eben? Das ist für mich echt eine große Frage.
Vielleicht würde ich eher sagen, auch eine Partei schaffen, die es schafft, kommunikativ gut zu sein, bedeutet schwere Herausforderungen in einfacher Sprache zu kommunizieren und gleichzeitig aber auch die Erfolge, die man hat, nach außen zu kommunizieren. Nicht im Sinne von, ich bin so toll, sondern einfach nur weniger Raum zu geben für andere, die sagen, du schaffst ja sowieso nichts. Sondern dass man schon das kommuniziert, was auch funktioniert hat.
Ja.
Weil das ist auch das, dass du auch, man ist immer einfach zu sagen, das funktioniert nicht, das ist schlecht und so weiter, aber dass man auch die guten Sachen hervorhebt. Nicht nur, was eine Partei macht, aber auch, was halt alle machen. Dass eben, ich sage, die Ängste gehen weg, wenn ich mehr auf die Hoffnung gehe und sage, was positiv läuft. Das ist jetzt so ein Ansatz, ein spontaner Ansatz.
Ist doch cool.
So. Ach, jetzt habe ich die gleiche Karte. Erfinde das Motto, das du gerne für das Jahr 2026 hättest.
Also das Motto ist wachsen und ankommen, würde ich sagen.
Mhm.
Also einmal, weil ich wachsen will. Also ich habe sowieso den Drang, ständig zu wachsen. Und manchmal überziehe ich es dann aber auch, dass ich dann plötzlich eine Überforderung merke und merke, oh mein Gott, jetzt habe ich mich für die Fortbildung angemeldet. Und dann habe ich das noch gemacht und ja, das wollte ich auch noch machen und da ist dieser Termin und dann aber so ein Gefühl von Ankommen habe. Also ich mache dann oft, wenn ich was erreicht habe, so einen Check dahinter.
Ja.
Und dann fühlt sich's aber nicht immer so an, als wenn das jetzt erledigt ist oder ich dann stolz sein kann, sondern ich bin schon wieder auf der Suche nach dem nächsten. Vielleicht Kick, keine Ahnung, woher das kommt, dass ich nicht in Ruhe eins machen kann und das dann erstmal sein lassen kann. Und da wünsche ich mir, dass ich dieses Jahr sagen kann, Ende des Jahres, du hast eine Sache gemacht, du warst stolz oder du warst zufrieden, muss ja nicht immer stolz sein, aber du warst zufrieden damit und jetzt ist auch mal gut.
Ja.
Es muss nicht immer gleich das nächste höher, schneller, besser, wie auch immer. Und das gelang mir die letzten Jahre besser. Ich merke jetzt, also letztes Jahr nicht, aber ich sage nur so, während Corona zum Beispiel oder ja auch danach noch war es besser und jetzt komme ich wieder in dieses Fahrwasser, wie vor Corona, immer noch mehr zu machen.
Also was mir immer hilft, ist Dankbarkeit.
Mhm.
Ist das bei dir auch sowas oder?
Voll.
Weil das kommt so runter, weil das irgendwie nicht immer ich mache das, sondern ich bin jetzt dankbar, dass ich das geschafft habe. Dann hast du für mich ist das so ein gewisser Raum, der jetzt kurz mal bleibt und Zeit hier bleibt, wo nicht das heißt, oh, ich muss das nächste machen.
Und bist du gut darin, das dann auch über eine Zeit lang tragen zu können, diese Dankbarkeit?
Ich sag mal so, ich mache das halt jeden Tag mittlerweile.
Mhm.
aber ich bin genau das Gleiche, der auch immer wieder was Neues hatte. Aber ich bin, glaube ich, gerade auf einem guten Weg, weniger zu machen und darauf mich zu konzentrieren, weil ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich habe zu viel gemacht. Und bei mir ist bei ganz vielen Sachen die Freude verloren gegangen und zu viel Stress. Mhm. Und da macht einem ja gar nichts mehr Spaß. Und deswegen war es so für mich so, was gibt mir wirklich was? Also wo bin ich dankbar, dass ich es mache? Wo immer die Freude da ist? Aber dieser Podcast hilft mir auch immer darüber zu reflektieren, natürlich, weil jeder eine andere Perspektive mitbringt. Aber ich glaube, ich bin gerade auf einem ganz guten Weg, weniger zu tun, dankbarer zu sein. Eine Botschaft, die hier sehr oft kommt in diesem Podcast, die immer mehr auch jetzt meine wird, weil ich es auch so oft höre, aber auch gut finde, einfach den Fokus auf die kleinen Dinge zu bringen. Und zwar nicht auf, ich rede nicht von Mikromanagement, sondern ich rede davon, dass ich die kleinen Sachen, Dinge wertschätze. Mhm. Dass es die kleinen Momente sind, wo ich dankbar für bin. Dass es nicht immer nur, sage ich jetzt mal böse gesagt, die Meisterschaft sein muss, was aber ein Jahr lang dauert, sondern dass ich eher, sagen wir, das ist ganz einfach, ich bin dankbar dafür, dass ich heute mit dir einen Podcast machen darf und wieder was Neues mitnehmen kann. Das bringt mir unfassbar viel.
Das kann ich total nachvollziehen. Also ich habe das auch, dass ich diese Dankbarkeit spüre und gleichzeitig habe ich jetzt ab und zu dann schon, also jetzt aktuell natürlich, wenn wir jetzt drüber reden, aber ich habe dann schon wieder im Kopf, was sind so meine nächsten To-Dos und was will ich eigentlich als nächstes machen? Also mir fällt es wahrscheinlich schwer, im Moment zu bleiben und es dann erstmal, also diese Ruhe, die ich in anderen Momenten dann habe, einfach zu sagen, in der bleibe ich jetzt. Das ist halt interessant. Ja, gut, dass wir drüber sprechen. Das ist jetzt gut reflektiert durch deine Frage.
Aber ich habe es auch so, dass ich natürlich die nächsten Punkte schon habe, weil ich lebe von Kreativität. Kreativität ist ja irgendwie was Neues.
Ja, genau.
Aber trotzdem glaube ich, dass es einfach länger hält. Und man dadurch auch ruhiger wird irgendwie. Das ist so einfach was Schönes. Du bist dran, nächste Karte.
Ja. Stell dir vor, du wärst eine Frau. Wie würdest du dem Thema Feminismus begegnen?
Spannende Frage. Wie würde ich dem Thema Feminismus begegnen? Was meinst du damit?
Also es gibt ja, okay, sagen wir so, also wenn du sagst, ich bin eine Frau und ich möchte für den Feminismus kämpfen oder so, dann ist es natürlich die Frage, da kämpft eine Gruppe von nicht gleichberechtigten Menschen für ihre Gleichberechtigung. Auf der anderen Seite, wenn Frauen nicht laut werden oder sich nicht bemerkbar machen, also wir können ja nicht warten, bis alle Männer auch auf den Trichter kommen, dass es schöner wäre, wenn es Gleichberechtigung gäbe. Und jetzt ist so die Frage mit deinem Blick als Mann, aber wenn du dich jetzt reinfasst, du wärst dann eine Frau, wie würdest du dich dem Thema begegnen oder was würdest du tun, um dafür Aufmerksamkeit zu schaffen? Vor allem, weil wir ja auch gerade die Diskussionen in den Medien haben rund um das Thema. Wie gehen Männer mit Frauen um, virtuell und im Leben, im echten Leben?
Ich finde das eine gute Frage. Also ich sag mal so, ich gucke jetzt einfach mal wieder auf mich selbst als Mann, dann als Frau. Weil ich glaube, dass ich jetzt persönlich jemand bin, wenn du das sagst, dass Feminismus darum viel geht, weil das hat ja viele verschiedene Facetten. Aber Gleichberechtigung, also jetzt bleiben wir bei dem Thema Gleichberechtigung. Da reden wir wahrscheinlich auch, also einfach Umgang, da reden wir von Gehalt, da reden wir von Positionen bekommen und gucken und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, was ich machen würde, klar musst du in einer gewisser Weise laut sein. Und dann wieder gucken, dass man nicht zu laut ist. Weil wenn man, weißt du, was ich meine? Wenn man dann zu laut ist, dann sagst du wieder, oh. Ich glaube, es ist eher das Selbstvertrauen, für sich einzustehen und es aber so zu machen, dass man weiß, wie wertvoll man selber ist, dass man das auch zeigt. Natürlich soll man auch laut sein, aber ich glaube, auch da ist es das Thema wieder zu reden, beide Seiten zu verstehen. Also ich finde es beide Seiten verstehen klingt bescheuert, weil du willst ja eigentlich, dass die Gleichberechtigung. Ich finde es eine sehr schwierige Frage. Ich würde mal eine Antwort geben. Den Feminismus nicht, ich sag mal, nicht voranbringen, indem man selber zum Mann wird. Weißt du, was ich meine?
Ist halt schwierig, weil, also ich weiß, was du meinst. Ich, das ist übrigens auch ein Thema, das mich sehr begeistert, das Thema Feminismus. Ja. Deswegen glaube ich auch die Frage jetzt. Ich denke halt, dass wir Frauen gar nicht so viel dafür können,
ja,
wenn wir uns auch männlich verhalten, vor allem, sage ich mal, im beruflichen Kontext.
Ja.
Weil wir so sozialisiert wurden. Wir sind ja im Patriarchat aufgewachsen, genauso wie die Männer.
Ja.
Und ich glaube, manchmal nimmst du Verhaltensweisen an, ohne dass sie dir bewusst sind. Und sie sind vielleicht dann antrainiert.
Ja.
Und dann zu sagen, eine Frau sollte es nicht so machen, ist natürlich schwierig, weil es ja ein bisschen drauf ankommt, wie diese Frau sozialisiert ist.
Natürlich.
Und am Ende des Tages glaube ich, wenn wir wegkommen von diesem stereotypischen Denken, das ist männlich und das ist weiblich, tun wir uns, glaube ich, auch schon ganz großen Gefallen.
Bestimmt.
Und dann haben wir nicht dieses Ding. Und ich finde es total bezeichnend, dass du sagst, nicht zu laut dann dafür. Weil das war lang meine Strategie, zu sagen, ja, man hat vieles in der Hand und man kann da selber viel machen und man muss nur und dies und das. Da bin ich Mutter geworden und bin erstmal so voll auf dem Boden der Realität, der Tatsachen angekommen, und habe gemerkt, okay, also Diskriminierung findet wirklich statt, krass.
Ja.
Und bin tatsächlich jetzt manchmal zu laut und fahre fast besser als mit einem anderen Ansatz, weil ich merke, wenn ich zu laut bin, kann ich nicht erwarten, dass ich gemocht werde und ich kann auch nicht erwarten, dass dieses Thema gesehen wird in dem Moment. Aber ich habe den Eindruck, wenn Dinge zu extrem sind, sage ich mal, also sehr extrem, dann findet überhaupt erst Bewegung statt. Wenn ich immer so ein bisschen ein Tröpfchen auf was drauf tröpfle, dann habe ich das Gefühl, bewegt sich gar nichts. Vor allem der Weg zurück geht so super schnell.
Das stimmt.
Und deswegen fand ich jetzt mal spannend, weil ich mich jetzt die Tage halt sehr stark damit beschäftigt habe und dachte, interessant, wie du das als Mann siehst.
Aber ich bin ganz ehrlich, dass ich natürlich mich nicht so viel mit dem Thema beschäftige.
Ja, nee,
ich glaube aber, ich habe den Ansatz einfach nur für mich selber umgebaut, jetzt wieder auf dem, was ich ja zum Beispiel, mein Ansatz bei mir im Basketball ist auch immer sehr extrem. Und ich merke aber, wenn ich immer sehr extrem bei den Leuten reingehe, dann ist die Ablehnung relativ schnell da. Vielleicht, es kommt schon was, es passiert was, natürlich, das passiert schon was. Aber es wird auch dann, lustigerweise geht es auch relativ schnell wieder zurück, auch, und jetzt sind wir wieder in dem Thema, aber es bleibt trotzdem was da.
Mhm.
Also du machst zwar was, aber man geht trotzdem zurück, man hat schon was hinbekommen.
Mhm.
Dann ist halt die Frage, will ich nicht vielleicht 10% runtergehen, damit es aber, dass ich mehr praktisch die Entwicklung hinbekomme, dass es dann langfristiger bleibt.
Ja, ich verstehe das total. Also ich habe da nicht die abschließende Antwort drauf. Die Frage ist für mich, in welchem Spannungsfeld kann ich mich wie bewegen? Und mache ich dieses zu extrem vielleicht deshalb nicht, weil ich dann nicht mehr gemocht werde?
Ja.
Und wähle dann die andere Variante, diese 10% weniger, dass ich nicht so krass. Manchmal ist ja auch situationsbezogen, manchmal ist tagesformabhängig, manchmal hat man keinen Bock, so extrem zu sein. Aber wenn man in die Geschichte zurückgeht und mal guckt, also unabhängig von dem Thema jetzt, einfach generell Themen, wenn sich was bewegt hat, waren das meistens sehr extreme Bewegungen.
Das stimmt.
Die was bewegt haben.
Also wie gesagt, ich kenne selber, dass ich auch sehr extrem bin bei allem, was ich tue.
Mhm.
Ich weiß noch nicht, ob ich damit immer erfolgreich bin. Also lustigerweise langfristig immer. Aber es ist ja nicht mehr was mit mir zu tun. Das hat dann die Entwicklung bei den Menschen schon was zu tun, aber ich bin dann raus meistens.
Ja, interessant,
Deswegen, es gibt da, glaube ich, viele verschiedene Ansätze. Was ich mal sagen muss, ich finde, dass an sich alle gleichberechtigt sind. Sein sollten oder sagen wir mal, oder ich behandle sie selber als gleichberechtigt und sind. Da finde ich jetzt einfach, ich habe, wie gesagt, wenn du diesen Spruch hast, alle sind gleichwertig, aber nicht gleich, ist es ja eigentlich schon durch, das ist bei mir das Thema, weil darum geht's ja. Also was ich nicht verstehe, tatsächlich, das macht mir auch gar keinen Sinn, wenn du die gleiche Arbeit machst wie ich, warum du weniger kriegen sollst. Verstehe ich nicht. Es macht ja einfach absolut keinen Sinn.
Mhm.
Also das ist schon, ja.
Ja.
Ist ein gutes Thema. Aber ich sag mal.
Ja, das war jetzt halt, die Frage hat es jetzt halt.
Ich mach die nächste. So. Was wäre schwieriger für dich? Du dürftest niemals wieder jemand anderem helfen zu wachsen oder du würdest selber nicht wachsen.
Oh mein Gott, das hängt doch zusammen. Dann würde ich selber wahrscheinlich nicht mehr wachsen.
Was schwieriger wäre für dich?
Ja, das wäre schwieriger für mich, wenn jemand anderes nicht mehr wachsen könnte. Also wenn ich das Gefühl hätte, ich bewege nichts mehr.
Weil dir geht es eigentlich darum, schon am Ende des Tages, das ist einfach für Menschen zu tun, für andere Menschen.
Für Menschen zu tun, was zu bewegen, und das ist ein Stück weit mein Sinn des Lebens. Also ich möchte von der Erde gehen und sagen können, am Sterbebett, ich habe was bewegt. Ich habe Menschen bewegt, ich habe Themen bewegt, ich habe einen Impact gehabt. Ich weiß nicht, ob das nicht fast allen Menschen so geht, dass sie das Gefühl haben, sie möchten für was da gewesen sein. Und ich habe im Moment das gefunden, wo ich sage, das ist mein Sinn des Lebens. Da gibt es noch viele andere Teilbereiche meines Lebens, die damit reinspielen. Deswegen bin ich auch als Basketballtrainerin so, dass ich sage, mir geht es nicht ausschließlich ums Gewinnen oder meistens gar nicht so sehr ums Gewinnen, sondern gewonnen haben wir, wenn nach einer Saison alle persönlich gewachsen sind. Und das ist auch immer mein Intro, wenn ich ein Team übernehme. Also wäre schön, wenn wir erfolgreich sind, aber erfolgreich heißt für mich eben nicht, wir gewinnen jedes Spiel. Und das heißt auch für mich nicht, wir werden Erster oder gewinnende Meisterschaft, sondern für mich ist es so, wir sind erfolgreich, wenn wir am Ende ein Team sind, wenn wir schaffen, auch an der einen oder anderen Stelle unsere Gefühle auszudrücken und zu sagen, wie es uns geht. Und wenn wir nach der Saison wissen, wir haben hier für uns persönlich wirklich was mitgenommen. Also ich glaube, deswegen wäre es für mich wirklich schwierig, wenn ich das nicht mehr machen könnte.
Aber ist auch ein schöner Punkt. Das ist eigentlich, wo wir wie am Anfang sind, das ist deine Hauptbegeisterung, dass du andere wachsen lassen willst. Schön.
Auf jeden Fall. Hier kommt eine gute Karte. Oh, was würdest du deinem 100-jährigen Ich als Rat geben?
Ich habe da schon mal die Frage schon mal ein paar Mal gehabt. Meinem 100-jährigen Ich, das heißt ja, wenn ich dann 100 bin. So rum. Mach weiter Sport, egal wie alt du bist. Und das Wichtigste ist auch, egal, wie einsam du dich fühlen könntest, weil vielleicht außen herum viele Menschen nicht mehr da sind, gucke immer, dass du viel Kontakt zu Menschen hast, weil für mich eigentlich Glück viel mit Beziehungen mit Menschen zu tun hat. Und je länger und je mehr man in Gesellschaft mit Menschen ist, natürlich, wo es dir auch das mal wertschätzen, wenn du da bist, desto besser geht's dir. Und wenn du 100 bist, teile das, was du in dem Leben gelernt hast, mit anderen, anstatt es nur für dich selbst zu behalten.
Mhm. Und wie bleibst du mit anderen im Kontakt? Weil ich glaube, dass viele 100-Jährige oder 80-Jährige das gerne so machen würden, wie du sagst, aber nicht wissen, wie sie an Menschen rankommen.
Ich würde mal sagen, offen auch für alles, was Neues sein. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Meine Oma ist nicht 100, aber meine Oma ist 87. Hat ein iPhone alles, macht jetzt mit ChatGPT, nutzt es, malt, nutzt auch Social Media, halt ganz wenig, nur halt mit den Enkeln. Aber sie guckt halt, dass sie eigentlich immer bei allem Neuem mit dabei ist und sie ist immer redselig. Sie hat immer Freude daran, einfach mit Menschen connect, und sie ist auch immer gerne dabei, auch immer manchmal so, ach, ich möchte vielleicht gar nicht, oder mir geht's halt nicht so gut, aber am Ende ist er dann doch, eigentlich macht sie immer mit. Und ich glaube, also du bleibst gesellig, sage ich jetzt mal, indem du lebendig bleibst. Und immer auch das zu machen, vielleicht gehört es dazu, was dir auch Spaß macht, Freude bereitet. Und trotzdem aber ein bisschen up-to-date bleibst. Du musst nicht alles perfekt können, Gottes Willen, aber dass du die Möglichkeit hast, eben ja in der Zeit zu bleiben. Und ich glaube, dann wird es auch einfacher, Kontakt herzubekommen. Ich fand das eine schöne Frage. Da gibt es so einen Social-Media-Account, finde ich unfassbar schön, auch damit kann man ja offen sein, hat einer, der ist, glaube ich, ein Altersheim, und der fragt immer diejenigen aus dem Altersheim nach Ratschlägen und postet es dann. Das ist unfassbar lustig. Echt? Lustig, aber auch unfassbar gut. Und also auch manchmal nur, was würdest du tun, wenn du morgen keinen Job hast, zum Beispiel. Irgendwie sowas. Und dann kommen halt Ratschläge so. Und ich finde halt, und die sind aber offen dafür, dass das halt so machen. Und schon bist du sogar in der neuen, sagen wir mal, neuen Welt für die natürlich. Die 90 sind, 92, 93, 94 sind komplett mittendrin und geben sogar ihre Botschaften weiter. Also auch offen zu sein, wenn jemand dich so nach was fragt. Aber natürlich, du hast schon recht, es ist einfach zu sagen jetzt mit 30, was man mit 100 am besten machen sollte. Aber ich muss es ja mir selber geben. Und mein Ratschlag, der ist, gucke, dass du Kontakt hast mit Menschen und dass man sich nicht zurückzieht, sondern dass du es, wenn es möglich ist, durch auch die gesundheitliche Voraussetzung, viel mehr möglich am Leben teilzunehmen und offen zu sein.
Schön.
Ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, Franz. erstmal finde ich das unfassbar schön, eine Begeisterung, dass du andere Menschen ja helfen willst, supporten willst, dass sie wachsen. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr schön, dass das sehr oft kommt bei mir im Podcast, dass die Hauptbegeisterung sehr viel mit menschlichem Kontakt zu tun hat. Das finde ich auch sehr, sehr schön, erstmal dazu zu sagen. Aber du möchtest ja wirklich aktiv helfen, supporten. Und du hast mir auch so ein bisschen erzählt, wo das bei dir herkam. Aber wenn du jetzt Leuten draußen, die bei uns zuhören, einen Tipp geben solltest, müsstest, um ihre Begeisterung zu finden. Ja, bei dir ist sie gekommen oder auf der Rolle. Aber wenn du jetzt so ein bisschen so nochmal reflektierst, welchen Tipp würdest du geben, zu sagen, wenn ich noch keine Hauptbegeisterung habe, wie finde ich meine?
Mhm. Also ich glaube, was wir Menschen generell ja nicht so gut können oder nicht mehr können oder noch nicht können, ist zu fühlen. Also oft sind wir sehr in unserem Kopf und fragen uns auch ganz oft bei Dingen, die wir machen, gar nicht, wie fühlt sich das an und warum oder wofür tue ich das? Und deswegen wäre mein Tipp, da mehr reinzuhorchen, reinzugehen und dann mal zu fühlen. Und du hattest gesagt, du machst das inzwischen jeden Tag, dass du eine Dankbarkeit für Dinge aussprichst, für dich innerlich oder auch nach außen. Und ich glaube, das kann man eben auch fühlen lernen, diese Dankbarkeit. Und man kann auch eben, wenn ich was tue, kann ich mich immer danach hinsetzen und reflektieren und mal spüren und nochmal in die Situation reingehen und spüren, wofür mache ich das? Und dann einfach nur spüren. Gar nicht im Kopf versuchen zu legitimieren, wieso nicht und warum schon, und sondern einfach nur fühlen, welches Gefühl kommt da. Und wenn da einfach ein Gefühl von Ruhe kommt, oder Begeisterung, kann man ja auch mit Nervosität, Aufregung, kann man das auch spüren. Also wenn man einfach, wie soll ich sagen, wenn sich das einfach durch und durch gut anfühlt, dann hat man vielleicht schon ein Müh oder auch schon einen größeren Teil gefunden einer Begeisterung oder einer neuen Begeisterung. Den Tipp würde ich geben, einfach in die Reflexion und ins Spüren gehen.
Also Reflexion von Gefühlen anstatt immer nur von Gedanken.
Genau, also schon einmal kurz, man muss ja natürlich, um ins Gefühl zu kommen, wenn man eben nicht oft übt oder wenn man wieder ungeübter ist, weil man war vielleicht schon mal geübter darin, man kommt meistens ja über die Kognition durch. Ich setze mich jetzt bewusst dahin und spüre, ist ja erstmal eine Reflexion dessen, dass ich dazu in der Lage sein kann. So meinte ich das mit Reflexion. Aber dann gebe ich dir recht, ja, dann erstmal spüren.
Schöner Tipp. Franzi, möchtest du am Ende noch was mitgeben, wo du sagst, das brennt dir noch auf der Zunge?
Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu philosophieren. Ich finde deine Fragen super. Du hast ein gutes Gespür, finde ich, für was ist in welcher Situation angemessen. Und ja, das möchte ich dir einfach mitgeben. Und das ist ein totales Geschenk, dass du das machst.
Ich sage dir vielen herzlichen Dank erstmal für das Lob, aber auch erstmal für deine Zeit, deinen Input. Das hat mir auch wieder sehr viel weitergebracht. Und du hast mir wieder neue Perspektiven gegeben, dass ich vielleicht jetzt auch wieder oder sehr sicher daraus wieder etwas wachsen werde.
Ja? Schön.
Und dementsprechend, Franzi, sage ich vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Sehr gerne. Danke dir.
Und dementsprechend war das die heutige Folge. Feel it, Max. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Feel it. Max. It's probably moments. Hey. Unplanned.